Ja, ich darf Sie euch auch noch mal ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und wünschen uns allen eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus und seinem Wort. Ja, wir wollen heute und in nächster Zeit, soweit es der Herr so lenkt, mit zwei besonderen Begebenheiten aus dem Leben des Abrahams befassen. Und heute soll es um 1. Mose 16 gehen, und wer das im Stillen mitlesen möchte, wie gesagt, 1. Mose 16, es sind die ersten 16 Verse. 1. Mose 16, 1 bis 16. Da hören wir Folgendes: Sarai, Abrahams Weib, gebar ihm kein Kind. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und sie sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Gehe doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht aus ihr mich aufbauen möge. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Weib, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zum Weibe, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass ich schwanger war, achtete sie ihrer Herrin gering gegen sich. Da sprach Sarai zu Abraham: Du tust Unrecht an mir. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun, sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, muss ich gering sein in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Da sie nun Sarai wollte demütigen, floh sie vor ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, nämlich bei dem Brunnen am Wege gegen Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Frau Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Frau und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deinen Samen also mehren, dass er vor großer Menge nicht soll gezählt werden. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael heißen, darum, dass der Herr dein Elend erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wird jedermann und jedermanns Hand wider ihn und wird gegen alle seine Brüder wohnen. Und sie hieß den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du Gott siehst mich. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier gesehen den, der mich hernach angesehen hat. Darum hieß man im Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich ansieht, welcher Brunnen ist zwischen Kadesh und Baret. Und Hagar gebar einen Sohn, und Abraham hieß den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, da ihm Hagar den Ismael gebar. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns bist, und danken dir auch dafür, dass du es jetzt bist, der uns dieses Wort aufschließt, der uns sagen will, ja, was wir aus diesem Text für unser persönliches Glaubensleben heute lernen können. Und so geben wir dir jetzt alle Ehre, loben und preisen dich und danken dir, dass du unser lebendiger und auferstandener Herr bist. Amen. Ja, liebe Geschwister, man könnte natürlich jetzt fragen, warum ausgerechnet diese Geschichte? Wenn schon Abraham, und Abraham ist ja nun einmal nicht irgendwer, dann doch bitte schön etwas aus seinem Leben, ja, was ihn schöner, was ihn besser darstellt, schöner, besser porträtiert. Zum Beispiel 1. Mose 12, was uns so diesen aufbrechenden Glauben des Abrahams zeigt, wo er da seine Koffer packt und das alte Leben hinter sich lässt und in ein neues Land aufbricht. Oder denken wir an Abraham und sein anbetender Glaube, wie er in diesem verheißenen Land, was ihm aber noch nicht gehört, seine Altäre in all diesem Götzendienerischen da aufbaut und den lebendigen Gott anbetet. Oder wir haben sicherlich auch im Kopf Abraham und seine Großzügigkeit, wie er da auf seine Rechte verzichtet und seinem Neffen Lothar die besten Quadratkilometer Weideland überlässt. Für viele Menschen, die mit Immobilien und Geld zu tun haben, überhaupt nicht nachvollziehbar. Oder denken wir an Abraham, seinen standhaften, seinen sieghaften, seinen mutigen Glauben, wie er da seinen Neffen aus diesem militärischen Dilemma da quasi herauskämpft und dann plötzlich vor dem König von Sodom steht und ihm zu verstehen gibt, dass er mit ihm absolut nichts zu tun haben will. Oder vielleicht als letztes Beispiel Abraham und sein vertrauensvoller Glaube, wie er da unter diesem Sternenzelt steht und dem lebendigen Gott, dem lebendigen Herrn vertraut, dem alles möglich ist. Und dieser lebendige Gott zu ihm sagt, du wirst einen Sohn bekommen in einem Jahr. Und so können wir sicherlich noch einige andere Beispiele finden. Aber das wären doch sicherlich wunderschöne Themen gewesen. Könnt ihr mir vorstellen, jeder hätte doch gerne so diesen Glauben am besten jeden Tag so in seiner vollen Dosis. Und dein Glaubenspodest, auf dem du stehst, würde wachsen und wachsen und wachsen und du würdest so in den nächsten Jahren zu einer heroischen Glaubensgestalt heranwachsen. Aber ich sage dir gleich, verabschiede dich am besten sofort wieder davon. Denn 1. Mose 16, das finde ich so faszinierend an diesem Kapitel, 1. Mose 16 ist gerade wichtig für dich, für mich, für uns. Gerade dieses Kapitel. Denn das wirst du auf alle Fälle in deinem Glaubensleben erleben, in diesem Jahr oder wann auch immer. Und zwar erstens, dass der Glaube ein umkämpftes Gebiet, umkämpftes Terrain ist. Das zweite, was du erleben wirst, ist, dass der lebendige Herr wegen des Glaubens nicht tatenlos zusehen wird. Und das dritte ist, dass der lebendige Herr auch der Garant dafür ist, dass der Glaube nicht aufhören wird. Das sagt uns nämlich genau 1. Mose 16. Und schon allein an diesen drei Punkten sehen wir, wie wichtig gerade 1. Mose 16 ist. Man könnte ja denken, naja, wenn man diesen Text hört, naja, Kinderstunde gehört, Jugendstunde gehört, in manchen Gottesdiensten sicherlich auch schon gehört, was will man eigentlich noch da erzählen? Ist ja so bekannt die Geschichte. Aber ich war sehr erstaunt, was in diesem Text für unser persönliches Glaubensleben heute alles drinsteckt. Und wir wollen mal so an diesen Text herangehen, diese drei Punkte. Und wenn manche Christen fragen, und man ist ja manchmal erstaunt über diese Frage, wenn manche Christen fragen, wozu sie überhaupt noch das Alte Testament brauchen, dann haben sie mit 1. Mose zum Beispiel, mit 1. Mose 16 ein wunderbares Beispiel, was ein alttestamentlicher Text für mein Glaubensleben heute wirklich zu sagen hat. Also fangen wir an mit dem Punkt 1, dass der Glaube wirklich ein umkämpftes Gebiet, umkämpftes Terrain ist. Wie gesagt, diese Geschichte kennen wir zu Genüge, kennen wir bestens. Und wir haben sie vor uns, diese wunderbare Verheißung, die dem Abraham und der Sarai gegeben worden ist, dass es aus ihnen ein Volk werden wird. So, und jetzt laufen diese beiden schon 10 Jahre mit dieser Verheißung herum, ohne dass auch nur irgendetwas erkennbar gewesen wäre, außer der Tatsache, dass beide 10 Jahre älter geworden sind. Und jetzt geschieht das, dass um dieses wunderschöne Geschenk des Glaubens, was diesen beiden, dem Abraham und der Sarai, vermacht worden ist, gekämpft wird. Und wie wird gekämpft? Wie schon immer um den Glauben gekämpft worden ist, zu allen Zeiten. Dass auf der einen Seite die Umstände, die Fakten, wie sie sich momentan darstellen, in einer ganz bestimmten Situation, also die Lebenswirklichkeit, konträr, also gegensätzlich aufgebaut wird zu den Verheißungen, zu den Zusagen, zu den Worten Gottes, also zu der Glaubenswelt. Ein uraltes Thema. Die Lebenswirklichkeit, also die Umstände, die Fakten, wie sie sich momentan wirklich präsentieren, Sie werden gegensätzlich aufgebaut zu der Glaubenswelt des lebendigen Herrn. Das, was er in dieser speziellen Situation an Verheißungen, an Zusagen, an Worten hineingibt. Ein uraltes Thema. Und diese Umstände, die hier in Vers 1 beschrieben werden, sind ja nun mal Fakt. Die Sarah gebar dem Abraham kein Kind, Fakt Nummer 1. Und die Sarah hatte eine ägyptische Magd oder eine Sklavin, je nachdem, welche Übersetzung sie haben, Fakt Nummer 2. So, und jetzt kommt zu diesen bestehenden Umständen, zu diesen bestehenden Fakten, kommt jetzt aus der Sicht, aus der Perspektive der Sarah, kommt jetzt diese geniale Idee zu dem Abraham, der da immer noch so weiterhin untätig da seinen Weg geht, und dem lebendigen Gott ein wenig auf die Sprünge zu helfen, indem sie, die Sarah, auf eine frühe Form, in Anführungsstrichen, der Leihmutterschaft zurückgreift. Also es gibt fast nichts Neues unter der Sonne. Das heißt also, der Abraham soll also diese Sklavin, diese ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau nehmen und mit ihr ein Kind zeugen. Nun muss man allerdings, bevor man also damit mit Vorwürfen kommt und mit Angriffen kommt, muss man jetzt etwas vorsichtig sein. Das war nach damaligem Recht drüben da im Orient, war das gängige Praxis, war das erlaubt. Es war also nicht unbedingt verwerflich, es war nicht unbedingt unmoralisch. Die Sarah konnte so handeln. Dass wir uns das zunächst mal klar machen. Und ein aus einer solchen Verbindung hervorgehendes Kind, das galt als Kind der Herrin, also als Kind der Sarah, und was vor allen Dingen ganz wichtig wäre, war als rechtsgültiger Erbe des Mannes. So, jetzt könnte man an dieser Stelle, und ich werde an einigen Stellen so einige Randbemerkungen machen, und zwar aus dem Grunde, um mal deutlich zu zeigen, mit welchem Problem sich Ausleger befassen, wenn sie diesen Text vor sich haben. Und jetzt könnte man an dieser Stelle nämlich einen kleinen Exkurs machen und fragen, welche Möglichkeiten dank der Fortschritte der Medizin gibt es heutzutage einem kinderlosen Ehepaar zu einem Kind zu verhelfen. Und man ist erstaunt, man findet im Internet in der Tat also Auslegungen, die sich überwiegend mit dieser Frage befassen, wenn es um diesen Text geht. Dass ich nicht falsch verstanden werde, damit habe ich nicht gesagt, dass diese Frage uninteressant ist. Sie ist durchaus interessant, aber sie ist für mich nicht unbedingt der Schwerpunkt dieses Textes, was er uns mit für unser persönliches Glaubensleben mitgeben will. Aber es gibt in der Tat, wie gesagt, Auslegungen, die befassen sich überwiegend dann mit dieser Frage. Ich will nur einen einzigen Gedankengang zu dieser Frage weitergeben. Ich denke, dass wir uns alle darüber im Klaren sind, dass die Geburt eines Kindes wirklich ein Geschenk Gottes ist, über das der Mensch nicht frei verfügen kann. Wenn der Mensch aber trotzdem versucht, aufgrund der Fortschritte der Medizin, diesem Geschenk Gottes nachzuhelfen oder an diesem Geschenk Gottes zu manipulieren, dann zieht das allerdings ernsthafte moralische, ernsthafte ethische Probleme nach sich. So wie es damals auch Probleme gegeben hat zwischen Abraham, Sarai und Hagar, auch wenn die Probleme damals anders gelagert waren, als sie heute dann sind. Aber es gab halt Probleme. Nur diesen Gedankengang möchte ich dazu weitergeben, mehr nicht. Zurück zu unserem Text, zurück zu diesem Verhalten der Sarah. Als ich das so las, da musste ich also unwillkürlich so ein Stück weit an die Geschichte im Paradies, an die Geschichte des Sündenfalls denken. Denn in gewisser Weise oder in einem Punkt ähnelt der Verlauf der Geschichte hier in unserem Text auch ein Stück weit im Verlauf beim Sündenfall. Und zwar in dem Punkt, die Frau regt an und der Mann sagt ja. So war es damals im Paradies zwischen Eva und Adam. Und so geschieht es auch hier zwischen Sarai und Abraham. Die Frau regt an und der Mann sagt ja. Aber bevor wir jetzt mit Vorwürfen da auf die beiden einhämmern, lasst uns da ein bisschen vorsichtig sein, sondern uns wirklich fragen, was läuft da eigentlich ab, was passiert da eigentlich? Es passiert eben das, ja, was eben der erste Punkt unseres heutigen Textes ist, nämlich dass um diesen Glauben gekämpft wird, dass dieser Glaube ein umkämpftes Terrain, ein umkämpftes Gebiet ist. Und im ersten Timotheusbrief, im Kapitel 6, Vers 12, sagt ja der Apostel Paulus zu seinem geistlichen Sohn Timotheus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Da gibt es also Auseinandersetzungen. Und was sind das für Auseinandersetzungen? Welches Gift, liebe Geschwister, welches Gift träufelt da in das Glaubenslebens des Abraham und der Sarah hinein? Und wenn man es ganz nüchtern betrachtet, es ist eigentlich etwas ganz Einfaches, nämlich dass die Umstände, dass die Fakten, wie sie sich momentan darstellen, ohne die Zusagen, ohne die Verheißungen, ohne die Worte Gottes benannt werden, die beiden einfach unterschlagen. Einfach unterschlagen. Und wisst ihr, dass das Fiese, das Gemeine daran ist, du kannst also einen erlaubten, in den Augen der Menschen unvergänglichen, unverfänglichen Weg gehen, der trotzdem ein Weg der Sünde ist, weil er eben nicht der Weg Gottes ist in diesem speziellen Fall. Wir sagten ja vorhin, die Sarah konnte nach damaligem Recht so handeln. Das war nicht unbedingt verwerflich, nicht unbedingt unmoralisch. Wie Gott dazu steht, ist ja gestern noch eine ganz andere Frage. Aber nach damaligem Recht war das drüben im Orient, war das so gang und gäbe, das war erlaubt. Also du kannst wirklich einen erlaubten, in den Augen der Menschen unverfänglichen Weg gehen, der trotzdem ein Weg der Sünde ist, weil es eben nicht in diesem speziellen Fall, in dieser speziellen Situation der Weg Gottes ist. Und das ist dann meistens immer so der Versuch, nicht dem Gehorsam Gott gegenüber auszuweichen. Nicht aus dieser Spannung zwischen Lebenswirklichkeit und zwischen Glaubenswelt, in die Gott den Glauben und damit auch den Glaubenden hineingestellt hat, auszubrechen. Du beurteilst also die Umstände, die Fakten, wie sie momentan da sind. Und das ist ja auch richtig so. Und das ist ja auch gut so. Und Gott hat ja auch nichts dagegen. Glaube heißt ja jetzt nicht, dass ich die Umstände, dass ich die Fakten da einfach ausblende und dass ich mein Verstand da ausschalte. Aber die Umstände, die Fakten, deine Vernunft, dein Verstand allein greift zu kurz. Greift zu kurz, wenn du da nicht berücksichtigst, was der lebendige Gott zu diesen Umständen, zu diesen Fakten, zu diesem Thema zu sagen hat. Darum geht es. Was er da wirklich an Verheißungen, was er da wirklich an Zusagen, was er in Worten in diese spezielle Situation hineingibt. Und das trifft auf alle großen wie auch kleinen Entscheidungen deines Lebens zu. Ein beliebtes Beispiel ist eben die Entscheidung, was deinen Lebenspartner anbetrifft. Da siehst du momentan die Umstände, die Fakten deines Lebens, die du ganz unterschiedlich auch beurteilen kannst. Der eine sagt also, jetzt bete ich und glaube ich schon so lange und nichts und absolut gar nichts tut sich da. Der andere, der sieht die Faktenlage etwas anders und der sagt, jetzt bin ich schon über 30 und beziehungsweise über 40 oder über 40 Jahre und weit und breit ist keine Partnerin, ist kein Partner in Sicht. Gilt jetzt immer noch, nur eine Christin oder nur einen Christen zu heiraten. Und der nächste sieht seine Faktenlage so, dass er sagt, ja, das ist doch die Frau, die finde ich besonders nett, nur die kommt in Frage. Wie auch immer du die Umstände, die Faktenlage beurteilst, ganz entscheidend ist also jetzt wirklich, was Gott dazu sagt. Und wenn du das ausschaltest, kann das mächtig, mächtig schief gehen. Schon die Schlange im Paradies hat gesagt oder gefragt, sollte Gott wirklich gesagt haben, und das gilt natürlich ebenso auch für andere großen Entscheidungen, Berufswahl, Ortswahl, Gemeindewahl oder was uns da sonst noch alles einfällt, wie natürlich auch für die kleinen Entscheidungen in deinem Leben. Du lebst ja in normalerweise nicht isoliert, sondern du lebst ja in einem Beziehungsgeflecht. In Beziehung zu deinen Schülern, zu deinen Studenten, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen Nachbarn und so weiter. Und da gilt es ebenso auch, was diese kleinen Entscheidungen eben anbetrifft. Und es gilt immer wieder, liebe Geschwister, wenn Gott da keine Rolle spielt, hast du schon verloren. Dann driftest du immer wieder in das alte Leben ab, das du kennst und das dir immer wieder sagt, du musst dich um dich selbst kümmern oder du musst das Heft selbst in die Hand nehmen oder was es da eben sonst noch so für Sprüche gibt. Und dann passiert genau das, was wir hier in dieser Geschichte erleben. Dann heißt es eben nicht mehr, Abraham gehorchte Gott, sondern Abraham gehorchte der Sarah. Was in diesem speziellen Fall jetzt falsch war. Du stehst also immer wieder in der Gefahr. Das musst du dir wirklich vor Augen halten. Die Umstände sind da und du stehst einfach in der Gefahr, dass du den lebendigen Gott ausschaltest, aus welchem Motiv auch immer. Das Wort Gottes passt dir nicht. Das Wort Gottes passt dir nicht. Das Wort Gottes ist dir zu schwierig. Oder das Wort Gottes hast du dir auch anders vorgestellt. Je nachdem, was dir also sonst da noch so an Begründungen, an Motiven da einfällt. Also bereits an diesem ersten Punkt sehen wir wirklich, wie wichtig 1. Mose 16 ist, dass wir dieses Kapitel nicht einfach so beiseite legen und sagen, ist uns bekannt, haben wir schon so viel darüber gehört. Es ist ungemein wichtig für unser persönliches Glaubensleben, dass wir das wirklich verstehen. Auch in diesem Jahr wirst du diesen Glaubenskampf führen. Hast du ihn zu führen? Hast du Widerstand zu leisten? Aber es ist ganz, ganz entscheidend, ganz wichtig, dass du in den Umständen, in den Fakten hinein wirklich auch das Wort Gottes, seine Verheißungen, seine Zusagen hineinsprechen lässt. Ganz, ganz wichtig. Das ist also der erste Punkt, den uns 1. Mose 16 mitgeben will. Das nächste, damit komme ich zum zweiten Punkt, das nächste, was du hier erlebst, ist, dass der Herr wegen des Glaubens nicht tatenlos zusehen wird. Ein gewaltiger Trost. Und schauen wir mal in diese Geschichte hinein, so in die Mitte dieser Geschichte, so ich würde mal so sagen ab Vers 7. Da geht es ja nicht mehr so sehr um Hagar, um Sarai und Abraham, sondern die Mitte ist ja eine an dieser Stelle zum ersten Mal auftauchende Persönlichkeit, nämlich der berühmte Engel des Herrn. Und ich gehe mal davon aus, dass wir einiges über die Engelwelt wissen aus der Bibel heraus. Nicht diese Millionen und Abermillionen Engel, nicht dieses wunderbare, reiche, starke Personal Gottes, das er zu allen Zeiten und zu allen Möglichkeiten für vieles eingesetzt hat. Millionen und Abermillionen Engel stehen dem lebendigen Gott zur Verfügung. Und man muss sich das mal jetzt vorstellen. Man muss sich das jetzt mal vorstellen, was für eine Engelschar sich momentan in diesem Augenblick in diesem Saal hier aufhält, weil wir da sind. Nicht, weil wir halt da sind, nicht, weil wir besonders sind, aber weil wir da sind. Sie sind in der Tat da. Dein Engel, mein Engel, die wirklich im Namen, im Auftrage Gottes auf dich Acht geben, auf mich Acht geben. Nur um solche Engel geht es jetzt natürlich nicht, sondern es geht hier um diesen besonderen Engel, es geht jetzt hier um diesen einen Engel, es geht hier um diesen Engel des Herrn und wir wissen, dass sich hinter dem Engel des Herrn Jesus Christus im Alten Testament verbirgt. Und es soll circa 70 Stellen im Alten Testament geben, die sich auf den Engel des Herrn berufen. Der sich zwar nicht immer als Engel des Herrn so vorstellt, sondern auch andere Bezeichnungen hat. Aber es soll circa 70 Stellen geben. Und ich denke, da kommt ja richtig Freude auf, mal den Spuren Jesus Christus im Alten Testament nachzugehen. Wenn man das weiß, dass es 70 Stellen da gibt. Da steht er plötzlich da bei Jericho, bei Josua vor der Schlacht bei Jericho und stellt sich vor, ich bin der Fürst, ich bin der Gesandte Gottes. Da stellt er sich mal ein bisschen anders vor. Und dann steht er plötzlich da, als der, als der Gideon da mit den Midianitern nicht zurechtkam und der Engel des Herrn ihn da aus seinem landwirtschaftlichen Umfeld da herausholt. Oder dann begegnet er der Frau des Manoach und kündigt die Geburt des Simson an. Weitere Beispiele zu suchen überlasse ich jetzt euch. Aber hier taucht jetzt zum ersten Mal in unserem Text wirklich dieser Engel des Herrn auf. Und damit das uns auch klar wird, wird das ja gleich viermal erwähnt. In Vers 7, in Vers 9, in Vers 10 und in Vers 11 ist jedes Mal die Rede vom Engel des Herrn. Damit wir das auch wirklich verstehen und begreifen. Und was macht jetzt dieser Engel des Herrn? Ja, der wird jetzt aktiv. Der wird jetzt tätig wegen des Glaubens, auch wegen des Glaubens des Abrahams, aber ohne ihn, aber für den Abraham. Und der Engel des Herrn wird auch tätig hier für diese Hagar, für diese ägyptische Magd, die ja jetzt da wirklich eine ganz unglückliche Rolle spielt. Wir wollen mal einen kurzen Moment absehen von ihrer eigenen Schuld. Das ist ja auch ganz interessant. Nochmal so eine Randbemerkung. Da gibt es auch Ausleger, die befassen sich jetzt, was diesen Text anbetrifft, ausschließlich mit der Frage, wenn man mal so das Verhältnis betrachtet, Hagar und Sarah, die sich ausschließlich mit der Frage befassen, ja, wie hat man sich als Vorgesetzter seinen Untergebenen zu verhalten, beziehungsweise umgekehrt. Nicht, da findest du Auslegungen, die sich überwiegend nur mit dieser Frage befassen. Wie gesagt, nicht, dass ich falsch verstanden werde, durchaus auch eine interessante Frage. So, und dieser Engel, der wird jetzt tätig, was eben auch diese Hagar betrifft. Und und was da passiert, ist ja nun in der Tat wirklich schwierig, ist ja auch wirklich notvoll für die Hagar. Und wir wissen ja aus dem Text heraus, sie flieht. Sie flieht vor ihrer Herrin, sie flieht vor der Sarah. Und der Vater des Glaubens, Abraham, der diesen ganzen Schlamassel verursacht, weil er die Umstände ohne die Worte Gottes beurteilt hat, der sitzt da in seinem Zelt und weiß womöglich nicht, dass die Hagar gar nicht mehr da ist. Der hat wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, dass dieser Engel des Herrn unterwegs ist zu diesem Wasserbrunnen, um da also auch, ja, wenn man so will, einmal natürlich auch für den Abraham, für seinen Glauben tätig zu werden, aber ohne ihn, aber auch eben hier tätig zu werden für die Hagar. Und was da am Wasserbrunnen passiert, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob es das schon vorher mal gegeben hat in der Bibel oder ob es auch danach gegeben hat, dass einer Frau, und bedenken wir bitte, es war eine Frau, die nicht zum Volk Gottes gehörte, die Hagar, dass solch einer Frau solch eine Verheißung gegeben wurde. Das ist das erste Bemerkenswerte, was da auffällt. Das zweite Bemerkenswerte ist, dass der lebendige Gott einer Person, die noch nicht geboren ist, einen Namen gibt. Das gibt es übrigens nur viermal in der Bibel. Bei Ismael, bei Isaak, bei Johannes dem Täufer und bei Jesus Christus. Bei diesen vier. Das ist das zweite Auffällige. Und das dritte Auffällige ist, dass hier sogar ein Gottesname vorangekündigt wird. Denn Ismael heißt so viel wie übersetzt Gott, der hört. Und jetzt steht dieser personifizierte Jesus des Alten Testaments, jetzt steht er da für diese Hagar. Sieht ihre Not, sieht ihr Elend, sieht ihre Probleme und nimmt sich in einer ganz liebevollen Weise, aber doch in einer klaren, eindeutigen Weise dieser ägyptischen Magd an. Und was noch auffällt, ist, dass der Engel des Herrn diese Magd mit dem Namen anredet, mit Hagar, was dem Abraham und der Sarah zumindest in dieser Geschichte überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist. Aber der Engel des Herrn redet sie sogar mit Namen an. Und interessant sind diese Fragen. Interessant sind diese Fragen, die der Engel des Herrn der Hagar stellt. Hagar, woher kommst du? Und wohin willst du oder wohin gehst du? Auf diese erste Frage, auf diese Frage nach der Vergangenheit, da kann sie ohne zu zögern antworten und sagt, ja, ich bin meiner Herrin davongelaufen. Auf diese andere Frage, auf diese zweite Frage, auf die Frage nach der Zukunft, weiß sie eigentlich gar nicht zu antworten. Keine Orientierung, kaum Hoffnung. Vielleicht hat sie gesagt, ich weiß es nicht, Herr, ich weiß nicht, wie die ganze Sache mit mir weitergehen soll. Aber diese Fragen finde ich schon höchst interessant. Zwei ganz wichtige Fragen eigentlich zu allen Zeiten. Und ich denke, wer es mit dem lebendigen Herrn zu tun hat, kommt an diesen beiden Fragen nicht vorbei. Und so kann es natürlich sein, dass der Herr heute Morgen auch den einen oder anderen unter uns ja diese Frage stellt. Ihm diese erste Frage, woher kommst du? Das heißt also jetzt mal für unsere Zeit übersetzt, was bringst du aus deinem Leben mit? Was bringst du aus deinem Leben mit an Erfreulichen, an Schönen, aber auch an Fragen, an Frust, an Enttäuschung, an Bitterkeit und vor allen Dingen an Versagen, an Verschulden, an Sünden? Was bringst du da alles mit aus deinem Leben? Ich interessiere mich für deine Lebensgeschichte. Aber ich stelle dir auch die Frage nach der Zukunft. Stelle dir auch die Frage nach der Zukunft. Wohin willst du? Wohin gehst du? Das heißt, willst du mit mir oder willst du ohne mich weitergehen? Diese Fragen stelle ich dir auch. Und glaubst du wirklich, dass ich alles in der Hand habe, ich Jesus Christus, dass ich alles in der Hand habe? Glaubst du wirklich, dass ich dich über alles liebe? Glaubst du das, dass auch ich für deine Schuld gelitten habe, gestorben bin am Kreuz und auferstanden bist? Und glaubst du wirklich, dass ich dir gerne vergebe und dass ich dich niemals verlassen werde? Glaubst du das? Und wenn ja, dann fordere ich dich auf, dann geh erstmals mit mir oder gehe weiterhin mit mir. Also ganz, ganz entscheidende Fragen. Und was wir, die wir ja nun schon Jahre oder Jahrzehnte mit dem Herrn Jesus Christus unterwegs sind, was wir daraus mitnehmen dürfen, ist, dass der lebendige Herr tätig wird wegen deines Glaubens, auch wenn du da momentan einen vollkommen falschen Weg gehst. Das ist ein ungemeiner Trost. Manchmal, liebe Geschwister, ja, manchmal sogar noch nicht einmal im Wissen, dass der Herr gerade für dich da unterwegs ist, gerade für dich da tätig wird. Nicht, dass er, manchmal muss er dir hinter dir aufräumen, manchmal bekommst du es natürlich auch zeitversetzt mit, dass er Beziehungen wieder in Ordnung gebracht hat oder dass er aufgepasst hat, dass du nicht noch weiteres Porzellan also zerschlagen hast. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wirklich mitnehmen dürfen, dass der lebendige Herr wegen deines Glaubens auch tätig wird. Wenn du momentan einen Schritt gehst, der ihm gar nicht gefällt, den er dir auch nicht geheißen hat zu gehen. Und es gibt ja so eine wunderschöne Begebenheit aus dem Neuen Testament, als sich der Wortführer dieser kleinen Jüngertruppe, Petrus, als der sich da mal wieder aufgeplustert hat und Jesus ihm dann sagte, mein lieber Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann sagt er ja weiter, der Satan hat deiner begehrt, dass er dich siebt wie den Weizen, aber ich, der Herr, dein Herr, ich habe mein Stoppschild davor gestellt. Petrus, denke daran, ich bin für dich tätig geworden. Ich bin für dich aktiv geworden, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das dürfen wir wirklich als Trost mitnehmen. Das darfst du wirklich denken, dass auch in diesem Jahr der lebendige Herr wegen deines Glaubens tätig sein wird. Und ein letzter Punkt. Was haben wir bisher gehört? Der Glaube ist ein umkämpftes Terrain. Dann haben wir gehört über das Tätigwerden des Herrn wegen des Glaubens. Und jetzt kommt noch ein letzter Punkt. Ja, dass der Herr auch der Garant dafür ist, dass der Glaube nicht aufhören wird. Wie geht die Geschichte da jetzt weiter? Nachdem der Engel des Herrn da dieser ägyptischen Magd, dieser Hagar begegnet ist, nun die Hagar geht natürlich entsprechend der Aufforderung des Engels des Herrn wieder zu ihrer Herrin zurück. So, und dann wird dieses Kind geboren und ihm wird ja dieser Name gegeben, Ismael. Und man könnte jetzt meinen, jetzt ist eigentlich alles wieder in Ordnung. Aber liebe Geschwister, nichts ist in Ordnung, überhaupt nichts ist in Ordnung. Man hat eher den Eindruck, am Ende des Kapitels 16 ist es schlimmer als am Anfang. Diese Geschichte hört ja nicht so auf, dass Abraham und Sarah sagen, ja Herr, du hast wirklich recht, das war also nichts mit uns beiden, das war in der Tat nichts, wir haben da wirklich falsch gehandelt, dass wir diesen Weg B gegangen sind, da haben wir wirklich nicht richtig drüber nachgedacht, wir werden jetzt wieder zurückkehren auf deinen verheißenen Weg, und wir werden jetzt mit ganz, ganz, ganz großer Treue so lange warten, wie du willst. So hört die Geschichte ja nicht auf. Lesen wir nun mal einige Verse weiter in Kapitel 17. 13 Jahre später taucht der lebendige Gott wieder auf. Der Ismael ist also inzwischen 13, 14 Jahre alt und der lebendige Gott sagt also zu ihm, ich will dir einen Sohn geben. So. Und die Reaktion des Abraham? Ach Herr, dass der Ismael möge bleiben vor dir. So will man heute nicht sprechen. Mal anders ausgedrückt. Ach Herr, das ist doch gar nicht nötig, dass du mir einen Sohn gibst. Können wir uns denn nicht darauf einigen, dass es der Ismael ist? 13 Jahre später geht der Abraham immer noch auf den Weg B. Und der lebendige Gott, Abraham, mit dir wird das nichts. Mit dir wird das nicht, das war ein Versuch. Ich habe das jetzt viele, viele, viele Jahre laufen lassen. Ich habe die Hagar-Ismael-Geschichte wieder gerade gebogen. Aber wenn du jetzt immer noch nicht in der Spur bist, wenn du immer noch nicht gehorsam bist, dann sollten wir hier wirklich einen Schnitt machen. Du gehst weiter in deinen Weg B und ich suche mir jemanden anderen, mit dem ich meinen verheißenen Weg A gehe. Wir beenden jetzt an dieser Stelle das Kapitel, Schluss, Punkt, aus, Feierabend. Nein, nein und nochmals nein, liebe Geschwister. So hat der lebendige Gott eben nicht gehandelt. Und so wird er auch in deinem und meinem Leben eben nicht reagieren. Und daraus lernen wir, es gibt in der Tat eine Garantie des lebendigen Herrn dafür, dass dein Glaube nicht aufhören wird, auch wenn du einen falschen Weg gehst. Der Herr rückt nicht von seinen Plänen ab. Das Werk, was er begonnen hat mit dir, das wird er auch zu Ende führen, bei all deinem Ungehorsam, der da noch auftaucht. Und so zieht der lebendige Gott zunächst mal weiterhin seine Runden mit diesem bockigen Abraham. Natürlich, das müssen wir ganz klar erkennen, natürlich ist es äußerst schade, dass der Abraham da in einem geistlichen Zwischenzustand da verharrt hat, wo es geistlich gesehen nicht weitergegangen ist. Also diese Zeit zwischen seinem 86. und 99. Lebensjahr. Natürlich ist das äußerst schade und wir können uns vorstellen, was da für den Abraham und natürlich auch für die Sarah, was da an wahrem Glück, an wahrem Leben, an göttlichem Segen alles verloren gegangen ist. Außer Frage. Außer Frage. Aber wie gesagt, der lebendige Gott wird wirklich so reagieren. Und dann 13 Jahre später steht dieser lebendige Herr wieder vor dem Abraham und sagt zu ihm, Abraham, er redet ihn an mit El Shaddai, was so viel heißt, Abraham, ich bin derjenige, der vollkommen ausreicht. Ich bin derjenige, der genug ist. Und jetzt, mein lieber Abraham, jetzt geh mal endlich vor mir her. Jetzt sei mal endlich ungeteilt. Jetzt sei mal endlich ganz. Jetzt bringen wir diese Geschichte zu Ende. So ist der lebendige Gott. So ist er. Und so wird er auch in deinem Leben reagieren. Keiner von uns muss in diesem Jahr mit dem Kündigungsschreiben des lebendigen Herrn rechnen. Das ist unser Gott. Natürlich, da wiederhole ich mich jetzt, natürlich ist es furchtbar. Es ist furchtbar, wenn du viele Jahre in deinem Leben auf einem geistlichen Level gesetzt wird, weil du nicht willst, aus Ungehorsam, wo es geistlich mit dir nicht weitergeht. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass der lebendige Gott trotzdem Garant dafür ist, dass dein Glaube nicht aufhören wird. So, das will uns 1. Mose 16 mitgeben. Und deswegen ist 1. Mose so ungemein wichtig für unser persönliches Glaubensleben. Ja, liebe Geschwister, ich kann es mir vorstellen, und ich komme dann nochmal auf den Anfang zurück, auf die Einleitung zurück. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir gerne so diese anderen Glaubensformen hätten, da von dem Abraham, diesen aufbrechenden, diesen mutigen, diesen siegreichen, diesen vertrauensvollen Glauben. Und vielleicht bekommst du ja etwas von der einen oder anderen Glaubensform in diesem Jahr. Aber das, worüber der Heilige Geist heute mit uns gesprochen hat, das wirst du auf alle Fälle aufgrund des Wortes Gottes in deinem Glaubensleben in diesem Jahr bekommen. Auf alle Fälle. Dein Glaube wird ein umkämpftes Gebiet sein und du hast diesen Kampf zu führen. Und du darfst auch da wissen, du sollst wissen, jede Schlacht um den Glauben ist den Kampf wert. Und dann wirst du es erleben oder du wirst es auch nicht erleben, dass der lebendige Gott tätig wird wegen deines Glaubens. Und dass er auch wirklich der Garant dafür ist, dass dein Glaube nicht aufhören wird. Liebe Geschwister, so kann es doch ein gutes Glaubensjahr werden, oder? Amen.